Vorsicht, Matrosen! Alle Mann an Bord!
Einen wunderschönen guten Abend,
Thorsten. Ja, Oliver, den wünsche ich dir auch. Ebenso.
Und wieder ist Zeit für eine gemeinsame Podcast-Folge mit uns beiden.
Ja.
Ich habe bei unserer letzten Folge über die Karibik-Tour, die ich gemacht habe, echt was vergessen. Und da würde ich auch gerne eine Frage draus machen an unsere Cruisies. Also, was habe ich vergessen? Ich habe vergessen zu erzählen, dass wir am, jetzt muss ich lügen, zweiten oder dritten Seetag ein sogenanntes Schwesterntreffen in der Karibischen See hatten. Und zwar kam uns die AIDA, jetzt muss ich lügen, ich glaube AIDA soll was, entgegen. Und das wurde natürlich vorher vom Kapitän angekündigt, so wann wir uns ungefähr treffen. Und er hat auch gemeint, ja, die fahren relativ schnell, also wir werden uns jetzt nicht lange sehen. Und ich fand das so emotional und so, also ich persönlich jetzt, und so toll, wie viele Leute da wirklich an Deck standen, also auf beiden Schiffen, dieses gegenseitige Zujubeln. Und natürlich hier, ne, Typhoon, ordentlich Lärm gemacht und so weiter. Mhm. Und ich habe mich gefragt, weil es gab auch Reisebegleiter, die haben gesagt, was ist denn das? Da kommt halt ein Schiff. Und? Also man konnte sozusagen sowohl meine Emotion als auch die Emotion von vermutlich Tausenden von anderen Gästen an Bord nicht so richtig einordnen. Dann habe ich gedacht, woher kommt das eigentlich? Warum ist das so ein ja doch, also für mich emotionaler Moment, wenn es sowas wie ein Schwesterntreffen auf See gibt. Und warum berührt das so viele Leute? Ist das was typisch AIDA-mäßiges? Hast du sowas schon mal bei meinem Schiff miterlebt? Oder weißt du aus deinen Erfahrungen oder Erzählungen in deiner Facebook-Gruppe, wie da so bei Schwesterntreffen die Leute agieren?
Ja, tatsächlich habe ich das schon mehrfach selbst erlebt. Gerade auch zu Corona-Zeiten, diesen blauen Reisen, wo es eigentlich kaum Highlights, also keine Häfen gab auf den allerersten Reisen. Dann haben sich dann die Schiffe getroffen auf offener See und haben dann quasi 360-Grad-Drehungen umeinander gemacht und Leute haben sich zugejubelt. Also du bist da in guter Gesellschaft. Die meisten Leute lieben Schwesterntreffen.
Das beruhigt mich.
Ja, und eine kleine Anekdote auch, als ich tatsächlich eine der wenigen AIDA-Erfahrungen gemacht habe, als wir auf der Luna unterwegs waren, da wurde die Cosma gerade ganz neu getauft während der Zeit. Also da war Freitagsabend oder wann auch immer war da die Taufe und am nächsten Tag ist die Cosma an uns vorbeigefahren und ich fand das todestraurig, weil an Bord das zelebriert wurde, die Taufe des anderen Schiffes von AIDA und dann ist sie in 3 Kilometern Entfernung nur ganz grob vorbeigefahren, sodass du dann ein Fernglas gebraucht hast, um die anzugucken. Das fand ich dann total schade. Ich habe gedacht, Mensch, fahrt doch direkt mal aneinander vorbei und zeigt euch und haben wir gestern noch gefeiert und jetzt sieht man es bloß von der Ferne. Gell? Das ist echt schade gewesen. Aber ja, Schwesterntreffen, immer großes Ding, immer.
Okay, aber dann beruhigt es mich, dass ich in bester Gesellschaft bin.
Ja.
Gut, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und was ich noch hatte, und da bin ich auch so ein bisschen, ich würde ja erstmal unterstellen, dass Reedereien grundsätzlich, sag ich mal, ähnlich ticken, wenn es darum geht, wirtschaftlich zu agieren. Die Konzepte mögen unterschiedlich sein, aber wenn es um Wirtschaftlichkeit geht, ist man sich, glaube ich, relativ nah an der ganzen Geschichte. Und ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, vielleicht auch nicht, aber es ist ja so, dass AIDA jetzt müsste ich aber auch wirklich tief graben, also vor einiger Zeit, das ist schon länger her, das eigene, sag ich mal, Unternehmen, das die Shows an Bord konzipiert und erstellt hat und so weiter, ich sag mal, zugemacht hat und das ganze Thema so ein bisschen outgesourced und fremdvergeben hat. So. Mhm. Outsourcing ist in vielen Unternehmen immer ein großes Thema. Und umso erstaunter war ich, als ich letzte Woche gelesen habe, dass MSC ein Unternehmen gekauft hat, um zukünftig die eigenen Shows zu konzipieren und einzustudieren und so weiter. Also genau den gegenteiligen Move von AIDA gemacht hat. Und das fand ich sehr überraschend, dass Unternehmen, die eigentlich im gleichen Business sind, doch so unterschiedlich beim selben Thema agieren. Und das hat nichts mit Konzept zu tun, sondern wirklich eigentlich ist ein wirtschaftliches Thema. Und das hat mich überrascht. Und ich bin sehr gespannt, was das bedeutet, ob MSC quasi bei den Shows oder beim Entertainment nochmal einen Zahn zulegen möchte. Ich bin gespannt.
Das schon sehr gut ist übrigens. Ja,
ja, also deswegen umso überraschender möglicherweise, dass man jetzt hier quasi das Ganze nochmal in-house holt, um, keine Ahnung, die Qualität nochmal vielleicht zu steigern oder Effizienzen. Wie gesagt, also ich bin aber nur überrascht, dass halt eben AIDA den Weg in die eine Richtung geht und MSC jetzt den Weg in die andere Richtung, will es auch gar nicht werten. Fand es aber überraschend. So.
Ja.
Und das jetzt.
Also MSC hat diesen, Entschuldigung, ich muss mich schön unterbrechen. Ich glaube, wir haben ja böse Schimpfe bekommen. Ja. Also wir sollen uns nicht so oft ins Wort fallen. Ich werde mir auch sehr, sehr Mühe geben. Man muss vielleicht ganz kurz für die Leute, die uns jetzt zuhören, noch sagen, wir sehen uns nicht immer. Wir haben nicht immer einen Videocall auf nebenher, auch aus Bandbreitengründen etc. pp. Und dann sieht man nicht gerade, wenn der andere gerade eine Pause machen will oder einem ein Zeichen gibt, um die Klappe zu halten. Also von dem her mea culpa. Und wir geloben Besserung.
Ich auch.
Ja, genau. Und ja, nee, was ich zu MSC sagen wollte, also die haben mir das ja schon mal gemacht hier, als das Cirque du Soleil während der Corona-Zeit auch so mehr oder weniger am Stock ging oder dann verkauft werden musste oder die Pforten dicht gemacht hat, hat ja MSC die Reste aufgekauft von dieser Produktionsfirma und hat dann gerade in der Karussell-Lounge von den Meraviglia-Klasse-Schiffen diese Cirque du Soleil-Shows reingepackt.
In dem Fall ist es ein Studio, wenn man das Begriff Studio in dem Fall bedeuten mag, in Schottland. Mhm. Und der Name wird dann sein, die MSC Creative Studios. So ist der Name. Also lassen wir uns überraschen. Ich meine, es wird sicherlich ein bisschen dauern, bis die ihren Betrieb so aufnehmen. Aber irgendwas hat dann wohl schon...
Ja. Heute sehen wir uns gar nicht. Ja. Also tatsächlich, ich wollte dir noch sagen, ja klar, ich habe ja neueste News, es kommen wirklich bis 2031 jedes Jahr neue MSC-Schiffe, jährlich taufen die Schiffe, zum Teil.
Die World-Klasse bekommt noch Zuwachs, einiges.
Die bekommen noch richtig, richtig Zuwachs in den nächsten 5 Jahren. Und da brauchen sie natürlich auch Entertainment, ganz klar.
Gut, aber das brauchen die anderen ja auch. Ich meine, AIDA bekommt auch Zuwachs, wenn auch nicht so viel. Und ich glaube, da darf man auch ganz gespannt sein, was die neuen Schiffe, wobei ich auch als Gerücht gehört habe, und dann hören wir aber auch auf mit unseren Kreuzfahrt-News, die wir ja eigentlich gar nicht machen wollen, dass auch dass neben den Sphinx-Schiffen wohl auch die AIDA Prima und Perla ein Evolution Update bekommen sollen. Vielleicht erfahren wir ja im Juni, wenn wir gemeinsam mit AIDA, bei AIDA unterwegs sind, ein bisschen mehr dazu. Ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt und würde mich natürlich also auch sehr dafür interessieren, was man denn machen möchte. Denn im Prinzip, was man auf den kleineren Schiffen umgesetzt hat, kommt ja von den größeren. Also spannend, was man dann dort für Konzepte vielleicht machen möchte, wenn man sich auf Gastronomie jetzt mal bezieht oder was auch immer da so alles kommen mag. So.
Ja.
Und ansonsten, wie gesagt, auch ich werde mich bemühen, Thorsten nicht ins Wort zu fallen. Ich werde mich auch bemühen, langsamer zu sprechen, damit mir alle folgen können. Weil manchmal geht es dann noch ein bisschen im Galopp dadurch. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal an der Audioqualität gearbeitet. Ihr solltet uns seit der letzten Folge deutlich besser hören. Und entschuldigen uns auch gleich im Vorfeld. Die nächsten Folgen, die noch kommen könnten, die haben wir natürlich schon aufgezeichnet. Die sind noch mit unserem alten Setup. Also die neuen Folgen, die quasi neu aufgenommen werden, die sind auf jeden Fall audiomäßig richtig gut.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Jetzt wollte ich gerade schon sagen, lass uns den Anker lichten und dich fragen, wo geht's denn mit unserem Boot heute hin? Und dann fiel mir ein, wir fahren heute mit keinem Boot irgendwo hin.
Nee, heute fahren wir mal gar nicht mit dem Boot hin. Bleiben wir mal an Land, würde ich sagen, oder?
Ist mal was anderes für uns zwei.
Ja, heute wird auch nicht ganz so lange wie das letzte Mal. Letztes Mal haben wir, glaube ich, unseren Rekord gebrochen.
2 Stunden und 4 Minuten, glaube ich, waren es. Oder 6 Minuten. Also über 2 Stunden.
Wir haben über 2 Stunden gequatscht, ja. Tatsächlich. Und es ist sehr, sehr schnell vorbeigegangen, ehrlich gesagt, weil es sehr, sehr kurzweilig war. Ja, ich war tatsächlich unterwegs, mal wieder im Auftrag und für meine Kunden und um neue Infos an mich ranzukriegen, um mich mit Kollegen auszutauschen. Wir hatten ein Jahrestreffen, das jetzt zukünftig immer im Frühjahr stattfinden wird, und ich war in der Türkei.
Das ist natürlich das Schöne bei deiner Kooperation, dass ihr euch regelmäßig austauscht. Ich bin ja sozusagen als Einzelkämpfer unterwegs. Von daher spannend. Was hast du denn alles so, jetzt wollte ich gerade sagen, News erfahren, aber wir wollen ja keinen News-Podcast haben. Aber nein, was gibt es denn an spannenden Themen, die du uns erzählen kannst?
Also zum ersten Mal kann ich vielleicht erzählen, wo wir waren. Also wir waren im Club Mavi bei Izmir, an der türkischen Ägäis. Sehr, sehr schöner Club, muss ich sagen. Hat mir wunderbar gut gefallen. Leider ist es natürlich auf unseren Jahrestagen so, Tagungen so, man hat doch relativ wenig Zeit, um das Ganze zu genießen. Wir sitzen meistens in unserem Tagungsraum und kriegen Vorträge und andere Präsentationen gehalten etc. und tauschen uns natürlich mit den ganzen Vertriebsleuten aus und lernen die kennen und stellen denen unsere Fragen und so weiter und so fort. Aber das eine oder andere Interessante ist schon dabei. Also definitiv gab es ein großes Thema, wie geht's denn mit der KI weiter, gerade im Reisevertrieb. Und da ist halt auch das Thema, die ganzen Reisebüros kämpfen und ein bisschen so ums Überleben, weil Onliner und die Online-Angebote, die man halt, jeder kann eigentlich im Prinzip seinen Urlaub auch selbst buchen. Und da gibt's halt, KI wird ja immer besser. Und aber wir sagen, KI kann natürlich eines nicht irgendwo gewesen sein und dir erzählen, wie ist es denn da vor Ort? Wie fühlt sich das an, da am Strand zu spazieren? Wie fühlt sich das auf dem Schiff an? Ich meine, das ist auch mit ein Grund, warum wir beide hier diesen Podcast betreiben, jetzt schon seit weit über 30 Folgen, und weil wir einfach auch ein bisschen die Emotionen rüberkriegen wollen. Und ich hoffe, dass unsere Hörer auch das verstehen, dass es ganz, ganz wichtig ist, entsprechend die Reisebüros und die Reiseberater zu stärken, indem man dort bucht und nicht beim Reiseveranstalter selber. Das ist so ein ganz großes Thema gewesen.
Da würde ich aber gerne noch ganz kurz bleiben. Also bevor du sozusagen zum nächsten gehst. Ich meine, du hast da was Wichtiges angesprochen, KI. Ich meine, ich merke das in meinem regulären Job, denn ich mache es ja quasi nur nebenbei. Da wird natürlich KI auch immer als das, ich will nicht sagen Allheilmittel, aber nimmt uns ganz, ganz viele Aufgaben ab, und das ist natürlich auch so. Und selbst ich nutze natürlich KI mittlerweile auch in meiner Reiseplanung, Reisevorbereitung, und lasse mir irgendwelche Spaziergänge durch eine Stadt zusammenstellen und so weiter. Aber bei einem Punkt gebe ich dir recht, wenn es rein um die Fakten geht, ist KI sicherlich unschlagbar. Aber was natürlich nicht rumkommen kann, sind wirklich Emotionen und wirklich die Gefühle, die man als Reiseberater vermitteln kann, wenn man irgendwo schon war und sagen kann, hey, und da hast du nochmal so wirklich ein Gefühl von oder wie auch immer. Und die reinen Fakten, ja, da kann das sicherlich eine Hilfe sein, aber es wird nie einen persönlichen Eindruck und das persönliche Miteinander natürlich ersetzen, denn ich glaube, wenn man eine Reise bucht, ist es ja schon auch, und da sind wir wieder beim Thema Emotionen, so wie eben beim Schwesterntreffen-Thema. Ja. Ich glaube, für viele ist Urlaub ja schon noch was Hochemotionales. Wir wollen den Urlaub ja auch gerne so im Gefühl mit uns wieder mit nach Hause nehmen, das Gefühl von Strand und Meer unter den zwischen den Füßen und so weiter wie auch immer. Und das kann, glaube ich, kein System der Welt vermitteln, wie es ein Mensch kann. Ne? So ein bisschen dieses
Ja, das ist unsere große Hoffnung, genau, dass das eine KI nie kann. Ja. Natürlich holt die sich, wie du das schon gesagt hast, man kann sich Ausflüge und alles, kann man sich wunderbar damit auch planen lassen und die besten Sehenswürdigkeiten und so weiter und so fort. Das ist auch alles sehr, sehr kühl, und wenn eventuell ist es auch immer Insta-like irgendwo rausgezogen, weil man findet ja eigentlich eher nicht das, was nicht so schön ist, findet die KI ja eigentlich eh nicht. Ja? Und du kannst als Reiseberater dann sagen, ja, mach das vielleicht so und so oder schau dir das auf diese und diese Art an oder mal abends, dann hast du ganz andere, nochmal einen ganz anderen Zugang dazu. Und ich hoffe halt, dass wir es schaffen, dass die Leute uns da insofern vertrauen und auch die das Vertrauen auch schenken, dass wir das ganz, ganz lange weitermachen können. Weil ich und meine Kollegen, da ticken viele, viele, viele so wie ich. Wir machen das alles aus Leidenschaft fürs Reisen und für die Welt und Es wäre schade, wenn das irgendwie aussterben würde, durch das, dass man halt nur nach alles online macht. Ja. Und zumal es ja auch so ist, muss ich jetzt auch mal kurz einen Werbeblock machen für die mobile Reiseberatung oder unabhängige Reiseberatung, wie wir uns jetzt nennen. Ihr habt, wenn ihr bei einem Reiseberater bucht oder auch im Reisebüro, ja eine Win-Win-Situation. Ja. Ihr bucht dort, habt weniger Arbeit mit dem ganzen Vorgang, weil der fragt die wichtigen Fragen in der Regel. Welche Dokumente brauche ich, Einreisebestimmungen etc. Weist euch darauf hin, ihr müsst es nicht lesen. Wenn es Probleme gibt bei der ganzen Buchung, dann hängt ihr nicht in irgendeiner unsympathischen oder in irgendeiner beliebigen Hotline, sondern ihr sagt eurem Reiseberater Bescheid und der kümmert sich. Dieses Kümmern, das ist so das ganz, ganz große Benefit. Und der Preis ist derselbe.
Ja? Das wollte ich gerade fragen.
Den Cashback, den manche geben können, weil sie halt komplett auf alles verzichten. Gibt es auch gerade in der Branche ein riesengroßes Thema, will ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Aber grundsätzlich der gleiche Preis, den du online irgendwo kriegst, den kriegst du beim Reisebüro oder beim Reiseberater auch, weil die alle die gleichen Systeme haben.
Auf den Punkt wollte ich nochmal eingehen, beziehungsweise dich fragen, jetzt hast du es schon zum Teil beantwortet. Ich hatte in der Tat vor kurzem nämlich die Frage von Nachbarn bei mir. Die haben durch Zufall mitbekommen, dass ich eben Kreuzfahrten vermittle und sagen, ja, sie würden mal gern wieder auf eine Kreuzfahrt gehen. Was kostet es denn, wenn ich sie berate? Ich habe die Frage erst gar nicht verstanden. Mhm. Wie was das kostet? Naja, ihr müsst die Reise hinterher bezahlen. Ja, aber was kostet das denn mehr? Dann sage ich, nee, ja, gar nichts. Ja, also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ne? Und das ist, glaube ich, bei vielen noch gar nicht angekommen. Egal, ob ich, und ich möchte gar keine Buchungsportale nennen, aber wenn ich jetzt mal die großen Portale nehme oder die Reederei-Webseiten oder eben das Reisebüro um die Ecke oder jetzt die unabhängigen Reiseberater oder ich, wir alle müssen am Ende den gleichen Preis verlangen. Das heißt, es gibt wirklich keinen Unterschied, ne? Und das ist, glaube ich, wirklich vielen nicht klar, dass es keinen Unterschied macht. Ich bin nicht am Ende billiger dran, weil ich jetzt vielleicht bei einem großen Online-Portal, wo ich wirklich nur eine Nummer bin im Zweifelsfall, buche oder eben bei meinem Reiseberater des Vertrauens. Und ich fand übrigens, ich habe letztens eine Webseite gesehen, da nannte sich jemand Reisedesigner und das fand ich auch sehr schön, weil am Ende designt man ja vielleicht schon so ein Gesamtpaket für jemanden. Also fand ich auch gut. Und du hast einen wichtigen Punkt, und auch den merke ich ja immer wieder. Klar, eine Reise buchen ist erstmal einfach. Wenn ein Kunde kommt und sagt, hier, ich weiß, was ich möchte, das Schiff, das Datum, die Kabine, klingt erstmal nach, können wir doch eigentlich auch selbst machen. Ja, aber dann kommt oft die Tücke hinterher im Detail. Man hat Probleme beim Manifest ausfüllen oder es klappt irgendwas nicht mit den Ausflügen. Und da ist dann der entscheidende Punkt. Da beginnt dann nämlich der Service zu sagen, okay, hey, kein Problem, ich kümmere mich.
Da reicht eine WhatsApp oder ein kurzer Anruf und dann ist das geklärt. Und im anderen Fall muss man sich das entweder online anlesen oder eben über die Hotline klären etc. pp.
So sieht's nämlich aus. Und auch so eine Hotline, da kann man schon mal länger in der Warteschleife hängen. Und dann ist es, glaube ich, viel, viel, viel bequemer, wenn man eben dem Reiseberater seines Vertrauens eine kurze WhatsApp sagt, hey Thorsten, hey Oliver, ich habe da ein Problem, könnt ihr mal kurz helfen? Und dann ist es natürlich für uns überhaupt kein Problem, das so auch zu machen. Also deswegen, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ich glaube, also ich will nicht ganz so viel über das Business reden, tatsächlich, aber es war auch mal trotzdem ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, da haben wir tatsächlich in der Form noch nie drüber gesprochen und es war halt jetzt auf der Tagung ein großes Thema und kam jetzt auch in der Facebook-Gruppe nochmal hoch. Wo soll ich denn buchen? Bucht bitte da, wo ihr euch happy fühlt. Und es gibt ein, zwei Red Flags, wo ich vielleicht sage, überlegt vielleicht nochmal, ob das so richtig ist. Aber ansonsten, wenn ihr ein Reisebüro habt, wo ihr euch gut beraten fühlt, gut betreut fühlt, geht dahin. Wenn ihr keins kennt, kommt zu mir oder zum Oliver. Und ansonsten, Hauptsache ihr habt einen schönen Urlaub.
Das ist sowieso am wichtigsten. Und ein Punkt, und ich glaube, wir werden die Stunde aber trotzdem wieder reißen, auch wenn wir uns kurz fassen wollten, wo du gerade KI erwähnst. Ich fand übrigens sehr, sehr spannend. AIDA hat jetzt ja 30-jährigen Geburtstag und die haben auch einen kleinen, ich nenne es mal Innovationswettbewerb am Laufen. Und ich will jetzt gar nicht ins Detail reingehen, aber auch da ist KI ein ganz großes Thema, wie KI die Kreuzfahrt beeinflussen, verändern kann oder wie auch immer. Und das, also
ich hoffe, man wird die Ergebnisse irgendwo auch vielleicht zu lesen bekommen. Denn das finde ich spannend. Natürlich kann man sich vorstellen, dass KI irgendwelche Schiffssysteme optimiert und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist nur der kleine Anfang vielleicht. Ich glaube, mit KI kann man beim Thema Kreuzfahrt noch ganz, ganz, ganz viel machen. Und ich bin sehr gespannt, was da die nächsten Jahre wirklich noch an Innovationen, ganz allgemein gesagt, in der Kreuzfahrt durch KI oder in der Touristik allgemein. Bleiben wir allgemein, was da durch KI noch kommen kann.
Ja, definitiv. Also klar. Ja, also das war ein ganz großer Punkt dann bei unserem Treffen. Ansonsten haben wir natürlich sehr viele Vorträge bekommen von tollen Hotels, von den Reiseveranstaltern, die da waren. Die TUI war da, die DER war da. Es waren ganz, ganz viele da. Wenn ich jetzt alles sage, sitzt man doch tatsächlich in einer Stunde noch hier. ich habe natürlich mit den ganzen Kreuzfahrt-Außendienstlern auch wieder gesprochen, habe auch ganz fest versprochen, dass wir mal ein oder zwei mit ins Boot holen und hier in unseren Podcast holen.
Wobei wir heute schon versprechen, es wird keine, wenn wir das tun und wir werden es ganz sicher tun, es wird keine Werbeveranstaltung werden.
Ein bisschen anderer Rahmen, wie wir es sonst bisher haben, ein bisschen starrer Rahmen, weil wir ungefähr dann für jeden das Gleiche ungefähr haben wollen, ob wir jetzt MSC, AIDA, Costa oder wen auch immer hier haben, dass die ungefähr die gleiche Möglichkeit haben, was zu sagen, damit es dann auch ausgeglichen wird.
So sieht's aus.
So ist unser Plan. Und ja, was war denn noch? Ich habe mich mit ganz vielen neuen Kollegen vernetzt. Wir hatten tatsächlich von fast 200 Beratern, ich würde jetzt mal schätzen, über den Daumen 60-70% neue dabei, die noch nie da waren, deren Gesichter ich gar nicht kannte. War also super, super spannend. Habe ganz viele nette neue Leute kennengelernt. Unter anderem auch zwei neue Berater, die ich noch nicht kannte, die auch einen Podcast gestartet haben vor ein paar Wochen. Und ganz, ganz fleißig sind und alle zwei Wochen neuen Podcast-Folge rausbringen. Die sind schon bei Folge 7. Haben dieses Jahr erst gestartet, sind schon bei Folge 7.
Die wollen uns überholen.
Ja, die wollen uns irgendwie überholen, aber sie machen auch immer nur 20 Minuten und verquatschen sich nicht so viel. Also tatsächlich sehr, sehr interessant. Sie erzählen über ihr Leben als mobile Berater und Grüße gehen raus an Milena und Nico von zwischen Koffer, Kaffee und Kontinenten. Auch ein schöner Name.
Also auch von mir unbekannterweise Grüße. Ich habe euren Podcast auch schon gehört und fand ich super spannend. Also weiter so.
Ja, ich habe auch schon angefragt, ob wir uns vielleicht mal vernetzen und vielleicht mal zusammen was aufnehmen. Wir werden sehen, was da die Zukunft für uns bereitet.
Fände ich sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend.
Ja, also ich habe es genossen, denn die paar Minuten, die ich mal am Pool liegen konnte, da so eine Folge anzuhören. Die kann man auch so schön wegsnacken. Es sind immer nur 20, 30 Minuten. Da geht das
dann. Also du willst mir jetzt sagen, du hast dann doch neben den ganzen Vorträgen so ein bisschen Urlaub auch gemacht.
Na, Urlaub war es nicht, aber ich habe mal 2 Stunden Zeit gehabt, als da ich tatsächlich auf den Ausflug verzichtet habe. Das war so stressig und ich habe dann an dem Tag gesagt, nee, jetzt komm, jetzt mach mal ein bisschen Gang raus, ich gehe nicht auf den Ausflug mit und guck mir nochmal den Club genauer in Ruhe an, genieße noch ein bisschen schöne Wetter, weil sonst bist du nach 4 Tagen da wirklich auch komplett, auch nochmal eine Woche Urlaub.
Dann doch dann doch Arbeit.
Ja, also das war auf jeden Fall das. Was gab es denn an News, die ich so, oder an Infos sonst, die ich so gehört habe? Also es wurde vermutet von den einen oder anderen, das ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, dass dieses Jahr aufgrund der politischen Lage und der Zurückhaltung bei den Buchungen für Sommer eventuell mal so ein kleines Revival von Last Minute kommen könnte. Also der ein oder andere Veranstalter erwartet dann doch noch jetzt Richtung Mai, Ende April, Mai, noch so einen kleinen Last-Minute-Run.
Das heißt,
durchaus noch Angebote gibt. Ja.
Spürt schon eine Buchungszurückhaltung?
Ja, also war so mal die Aussage, für gewisse Destinationen ist doch durchaus Zurückhaltung zu spüren. Ich sag jetzt mal ganz grob Ägypten und solche Ecken, wo die Leute dann doch sagen, muss ich da jetzt hin, passiert da irgendwas? Woran man das auch merkt, der ein oder andere Veranstalter hat jetzt die Flex-Tarife, die da bei Corona halt, damit man relativ kurzfristig noch stornieren könnte, wieder eingeführt und verlängert. dass man da dann Flex buchen kann, sodass man dann spontan sagen kann, eventuell, ah, ich buche jetzt doch noch um oder ich mache jetzt doch eine andere Reise oder ich storniere es noch oder sowas. Und daran merkt man schon an den Maßnahmen, dass da ein bisschen Zurückhaltung noch abwarten ist, wie sich es denn entwickelt.
Na gut, ich meine, durch den Wegfall der Orientreisen im Winter, ja. Ich meine, die Anzahl an verbleibenden Destinationen ist bekannt und überschaubar. Und ich fand es daher auch spannend, dass jetzt zum Beispiel die Flow in Nordeuropa über den Winter eingesetzt wird. Denn, na gut, ich meine, durch den fehlenden Flug hat man natürlich die Möglichkeit, die ganzen Reisen ein bisschen günstiger anzubieten. Aber Nordeuropa im Winter ist halt dann schon auch jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, ne?
Ist eine Hausnummer, ja, definitiv.
Ja, also. Und da bin ich sehr gespannt, wie da sich, also ich habe nur mal kurz reingeguckt, ich fand die Preise jetzt für mich, der ich jetzt nicht so oft mit meinem Schiff zu tun habe, aber vom Gefühl her sogar erstmal relativ niedrig im Vergleich zu üblichen Reisen. Ich kann jetzt
auch keine Zahlen nennen. Ich habe es ja noch nicht nachgeschaut.
Ja, aber also es war auch mein erstes Bauchgefühl einfach. Ne? Ich habe sie auch jetzt nicht direkt verglichen mit anderen Reisen, aber so vom Gefühl her, also ich glaube schon, dass man versuchen möchte, sicherlich die Gäste zu motivieren, ja, zu buchen. Und dann muss man natürlich Anreize schaffen, wie du sie eben schon genannt hast. Ne? Also da darf man also gespannt sein.
Definitiv, auf jeden Fall. Also aber die Flow wirft ja ihre Schatten voraus. Wir haben natürlich ein paar Infos bekommen, dass es da bald losgeht, etc. pp. Das Schiff wird sehr ähnlich sein zu Relax. Also wer die Relax kennt, kennt sich auf der Flow auch sofort aus. Grobe, also massive Neuerungen wird es nicht geben, war so die Info, die ich bekommen habe.
Das heißt, man hat als Konzept erstmal so für gut empfunden und belassen.
Ja, definitiv. Und auch überraschenderweise wird die Burlesque-Show, über die wir es ja schon hatten,
ja,
ebenso dort stattfinden. Da wird ein zweites Ensemble ausgebildet und dann dort an Bord sein. Also tatsächlich, die Show in der gleichen Art läuft wohl so erfolgreich.
Aber du hast ja selbst auch gesagt, dass beim zweiten Blick die Relax für dich dann gar nicht mehr so fremd war oder quasi ein wenig versöhnt war.
Ja, ich weiß, was du fragen willst. Ich hatte tatsächlich ein sehr interessantes Gespräch. Der Chef von unserer Kooperation, der Kurt Koch, der Vorsitzende der Rita AG, war ja auch an Bord an Silvester und bin ihm nur ganz kurz begegnet. Wir sind nur ganz kurz vor Silvester, also vor Neujahr über den Weg gelaufen, hatten dann quasi gar keine große Zeit zu quatschen. Und jetzt auf der Tagung hat er mir mal 5 Minuten erzählt. Ich habe gesagt, weil er war auch schon sehr, sehr viel an Bord von Schiffen und so weiter und hat man da auch erzählt. Also seine Erfahrung deckt sich so ziemlich mit dem, was ich schon drüber erzählt habe. Er fand das Schiff auch sehr schön. Er hat sich ein bisschen schwerer getan, wie er mir erzählt hat, um so dieses Konzept für sich zu verinnerlichen, dass das auch mein Schiff ist. Ich bin da wohl schon einen Schritt weiter. Aber ich war ja auch auf der Vorfreudefahrt schon und habe da schon ein paar Tage Vorsprung gehabt.
Aber
ihm hat es auch ganz gut gefallen.
Wir haben im Vorfeld kurz darüber gesprochen, dass ich ja schon mit dem Gedanken spiele, mir eine dieser Nordeuropa-Fahrten wirklich auch mal anzugucken und da mal an Bord zu gehen, um endlich auch mal sozusagen meine Schifferfahrung zu machen. Aber jetzt kam ja so, als du erzählt hast, die Frage, was würdest du denn mir als mein Schiff-Einsteiger, würdest du wirklich sagen, hey, Relax oder Flow sind eigentlich ein guter Einstieg? Oder würdest du sagen, nee, nimm erstmal eins der anderen älteren Schiffe?
Wow, jetzt hast du eine gute Frage gestellt.
Und vollkommen unvorbereitet, die war nicht im Skript.
Da du von AIDA rüberkommst, also von AIDA quasi kommst, ja, von Erfahrungen her, würde ich sagen, die Relax oder Flow wäre so ein Umsteigerschiff.
Es um so langsam in den Mein Schiff-Vibe reinzukommen.
So langsam in den Mein Schiff-Vibe rein, weil tatsächlich auf die anderen dann zu gehen, ist dann nochmal ein Schrittchen weiter auf das andere Konzept. Ja, also tatsächlich ein guter Punkt. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ja. Ja.
Gut, dann bin ich ja auf dem richtigen Weg.
Einsteigerschiff definitiv, ja.
Dann bin ich auf dem richtigen Weg. So. Aber was mir noch.
Ich wäre ja sehr gern dabei, wenn du zuerst mal auf der Mein Schiff bist. Ich würde gern sehen, wie du das da alles verarbeitest und, das ist da anders und hier anders und, ja.
Cool. Ist ja noch ein bisschen hin. Vielleicht, wer weiß, was sich bis dahin ergibt. Aber was mir gerade in den Sinn kam, wo wir gerade von Zurückhaltung bei Buchungen und so weiter, ein großes Thema war ja in den letzten Tagen, / Wochen aufgrund der Situation auch das Thema Treibstoffzuschlag. Ich habe gerade heute, und wir nehmen jetzt heute am 30. April die Folge auf, gelesen, dass AIDA sogar damit wirbt, quasi keinen Treibstoffzuschlag für Reisen zu erheben. Hast du da irgendwas mitbekommen bei also sowohl für die Schiff- als auch für die Anreisepakete? Also auch der Flug nicht.
Ich meine, sie haben sowas erwähnt, ja. Ich hatte zwar mit den beiden Damen von AIDA, Grüße gehen raus an die Uli. Tatsächlich, ich hatte natürlich noch andere Gespräche, ich meine, es wurde während dem Vortrag kurz erwähnt, ja.
Aber haben andere Veranstalter irgendwas dazu gesagt zu dem Thema?
Wurde tatsächlich nicht nachgefragt. Ich weiß, dass es auf dem Fluss gab es die ein oder andere Reederei, Flusskreuzfahrten, die tatsächlich jetzt auch massiv Treibstoffzuschläge verlangt hat, pro Woche so 50 Euro pro Nase, wo man dann noch nachlöhnen musste. Es gibt welche, die werben dann jetzt damit, nee, wir machen es nicht teurer. Es gibt welche, die warten jetzt mal ab, wie sich's entwickelt, ob es vielleicht im Oktober wieder normale Preise gibt und haben dann noch ihre Verträge bis dorthin. Weiß man alles nicht.
Okay.
Große also Glaskugel.
Bleibt. Zumindest mal für alle anderen außer AIDA, die haben es klar kommuniziert. Bei AIDA gibt es keinen Treibstoffzuschlag.
So. Also ich denke auch nicht, dass mein Schiff entsprechend Treibstoffzuschläge machen wird. Da werden eher die Preise jetzt dann teurer werden, wenn es sich nicht anders entwickelt. Ja.
Gut, das ist natürlich die Stellschraube, die man immer hat. Preise sind eh dynamisch, das heißt, da fällt es unter Umständen gar nicht so auf in Zeiten, wo sowieso die Preise eigentlich oft nur eine Richtung kennen, nämlich die nach oben.
Ja, richtig.
Was habt ihr sonst noch so gehabt vielleicht?
Also wir hatten natürlich zwei hübsche Paar, zum Beispiel eine Paar, einen Galaabend, White Night etc. Und wir hatten noch eine schöne 90er-Party, sponsert bei AIDA, wenn wir wieder beim Kreuzfahrtthema bleiben wollen. Nee, war sehr schön. Ansonsten, was könnte ich jetzt denn noch erzählen? So viel war es gar nicht. Was gibt es denn noch Neues? Lass mal ganz kurz überlegen.
Während du überlegst, habe ich einen Aufruf an unsere Grusis.
Ja, mach mal.
Also, wir freuen uns ja immer über Feedback und über Rückmeldungen zu unserem Podcast. Und danke auch für die Rückmeldung zu dem Wir fallen uns ins Wort. Aber auch das ist hilfreich. Nein, ich habe heute eine Frage an euch. Denn wir haben es ja in der letzten Folge schon angeteasert und ich habe es gerade eben auch schon mal kurz erwähnt, wir werden demnächst mit AIDA, bei AIDA an Bord sein und zumindest mal für uns eine Folge aufnehmen, an Bord, live, zusammen, dann fallen wir uns auch vielleicht weniger ins Wort. Aber was gibt es denn vielleicht von euch für Fragen, die wir an AIDA stellen können? Habt ihr irgendwelche spannenden Themen, die euch interessieren, irgendwelche Fragen? Vielleicht haben wir die Gelegenheit, die einzubauen, wer weiß. Von daher, wenn ihr was habt, schreibt sie uns. Jetzt würde man bei einem YouTube-Video sagen, hier, Link ist hier oben oder hier oder da. Jetzt sind wir kein YouTube-Video, sondern ein Audio-Podcast. Also kommt in die Shownotes dann nochmal unsere Adresse, wo ihr es hinschicken könnt.
Mhm, genau. Ja, du, ich habe tatsächlich viele, viele Kleinigkeiten gehabt, aber jetzt nichts, was man so im Großen in einem Podcast jetzt besprechen oder ausbreiten müsste. Es war eine schöne Zeit, es war eine schöne Ecke. Ich kann es nur empfehlen. Tatsächlich, wer mal nicht aufs Schiff will und ein bisschen nicht die klassische Side, Lara, Manavgat, Everenski, Antalya, Türkei, also die andere Riviera natürlich, sehen möchte, sondern eher mal eine andere Ecke, ist definitiv ein Besuch wert, die türkische Ägäis.
Oder dieselbe Region im Rahmen einer Kreuzfahrt gibt natürlich trotzdem auch.
Das gibt es auch. Ich meine, Kushadasi ist inzwischen ja ein Hafen, der doch des Öfteren mal angelaufen wird. Ja?
Da war ich sogar in der Tat Anfang 20 über in einem Hotel an Land. Aber nein, ich habe dieses Jahr in der Tat, und das war lange nicht so im Programm, einige Routen bei AIDA gesehen, die verschiedene Stops in der Türkei, unter anderem auch Istanbul mit dabei haben. Und das muss wirklich auch eine tolle, tolle Kulisse sein, in Istanbul in den Hafen reinzufahren. Also da hätte ich schon auch Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, gibt so viele schöne Ziele. Aber nein, wir kommen unserem Ziel näher, heute deutlich unter einer Stunde zu bleiben. Die halbe Stunde haben wir aber schon gerissen. Also von daher.
Aber tatsächlich, eins fällt mir noch ein. Also, und die liebe Kollegin in ihrem Vortrag von Mein Schiff hat so die neuen Routen im Winter 2027, 2028 vorgestellt. Da wird auch groß dazu kommen oder wieder fest im Programm sein, Südafrika. Nur wird diesmal nicht nur um Südafrika gekreuzt, sondern man fährt dann auch hoch Richtung Mauritius, La Réunion in den Indischen Ozean rein. Und tatsächlich fand ich die Reise so gut, dass ich es meiner Frau geschrieben habe. Die hat schon gesagt, jo, das machen wir.
Jetzt muss ich ganz neugierig fragen, das heißt, das waren Ziele, die bisher bei meinem Schiff noch nicht so auf dem
Also Mauritius La Réunion, nur jetzt, als sie angefangen haben, wieder nicht durch den Suez zu fahren, um Afrika rum, hatten sie es mal auf der Tour, auf der Trans mit dabei. Aber so fix im Programm waren die nicht. Das waren immer mal so Highlights auf gewissen Routen, aber nie fix im Programm. Aber okay, das kommt jetzt wohl relativ fest in die Südafrika-Geschichte mit rein. Also Afrika wird gestärkt und ist auf jeden Fall mal wert. Gerade wenn man auch mal nach Mauritius möchte oder so.
Sehr gut, weil bei AIDA ist das ja ein Ziel, was zumindest mal alle 2 Jahre im Programm ist.
Ja, richtig.
Von daher, okay. Damit wir unser Ziel nicht verfehlen, finde ich, haben wir heute schon ganz, ganz viel erfahren. Aber natürlich auch in einer kurzen Folge darf eins nicht fehlen. Und jetzt unser Seemannsgarn.
Ja, safe.
So, und heute habe ich einen Begriff gefunden, also den kannte ich vorher auch nicht. Also viele der Begriffe, die ich in der Vergangenheit rausgesucht habe, die sind uns vielleicht sogar schon geläufig gewesen. Heute habe ich einen, jetzt mache ich mal eine Challenge an dich. Kannst du dir vorstellen, was unter dem Begriff, und ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Etmal bezeichnet wird?
Nee.
Tja. Etmal. Also ich glaube, da kommt man auch nicht so unbedingt sofort drauf. Und zwar, das ist sogar was es heute auch noch gibt, wenn auch ein bisschen anders. Unter Etmal bezeichnet man die Strecke, die ein Schiff innerhalb von 24 Stunden zurücklegt. Und das galt früher immer von Sonnenhöchststand bis Sonnenhöchststand, weil das war der einzige Zeitraum, den man quasi fest messen konnte. Und das Etmal wird in Seemeilen ausgegeben. Und war natürlich wichtig, um zu wissen, wie weit bin ich gekommen, um zu berechnen, wann ich dann quasi im Hafen ankomme. Und fand ich mal einen spannenden Begriff. Und so einer aus der alten Seefahrt. Ich meine, wer vielleicht einen Segelschein hat, der mag das vielleicht sogar kennen. Heute natürlich, wie gesagt, ist es nicht mehr von Sonnenhöchststand bis Sonnenhöchststand, sondern ein beliebiger 24-Stunden-Zeitraum. Aber nichtsdestotrotz. So, und jetzt ist mir gerade mein Rechner hier ausgegangen, Bildschirm ging aus.
Das ist ein Zeichen,
wir müssen aufhören. Liebe Grusis, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Und
morgen einen schönen 1. Mai.
Morgen, ja gut, je nachdem man es hört, hattet ihr hoffentlich einen schönen 1. Mai. Also den habt ihr auf jeden Fall gehabt, denn die Folge wird heute nicht mehr online gehen. Also wir hoffen, ihr hattet einen schönen 1. Mai. Und schaltet doch wieder ein, wenn die nächste Folge wieder online geht und lauscht unseren spannenden Geschichten. Und bis dahin, gute Zeit.
Ja, ahoi.
So, jetzt ist mein Bildschirm auch wieder an. Keine Ahnung, was da los war. Eine Sache, also wir haben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Und zwar vielleicht, liebe Grozis, habt ihr es auch gelesen in diversen Foren oder wie auch immer. Die Meyer Werft hat ein Schiff, ich will nicht sagen angekündigt, weil es ist ja noch eine Studie, aber hat gesagt, hier, wenn eine Reederei sich findet, wir würden es bauen. Und zwar das Projekt Vision, das zu 100% batteriebetrieben ist. Jetzt hast du schon direkt gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein, weil, ne, du hast es mir wirklich gut erklärt, am Ende muss in kürzerer Zeit Strom rein, als am Ende rausgenommen wird. Und die Mengen, von denen wir da reden, laienhaft formuliert, ist rein rechnerisch, und korrigiere mich da bitte, wenn ich was Falsches erzähle, eigentlich nicht unmöglich. Aber da habe ich mich gefragt, warum bringt Meyer sowas sozusagen ins Spiel? Also ein Schiff, von dem vermutlich jeder Fachkundige weiß, das würde so in der Form aber nicht funktionieren. Hast du eine Meinung dazu?
Ja, natürlich. Also ich habe eine ganz spezielle Meinung. Ich komme ja aus dem Fach mehr oder weniger. Ich arbeite ja bei einer Stadtwerke und habe jeden Tag mit Strom und Stromnetzen und allem zu tun. Und ich kann mir halt diese Dimensionen an Energie vorstellen, die da gespeichert sein müssen, um rein elektrisch, rein batterieelektrisch zu fahren. Und ich weiß auch, wie viel Strom so ein Schiff braucht, Wir reden jetzt bei einem Schiff der Größe Mein Schiff 1, 2, 7 von bei Volllast, also wenn die volle Pulle fahren, von ungefähr 70 Megawatt. Da fahren die mit 4 Maschinen. Lass es 50 sein, 50 Megawatt, das ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, so als Äquivalent. Bloß wow. Das mal Beispiel, von was wir reden. Und den Strom muss man ja speichern. Ich habe mir das, du hast mir das letztens erzählt, tatsächlich auch mal so ein bisschen im Kopf. Wenn du natürlich Strecken hast, wo du von einem Hafen zum nächsten nicht so weit fahren musst, dann kann ich mir das vorstellen.
Kanarische
Inseln. Brauchst du, ja, wenn du quasi Inseln, Mittelmeer, weißt du, wo du halt keine hunderte Seemeile zwischen dich bringen musst an Strecke, sondern immer nur zum nächsten Hafen einen Hopser machst, dann kann ich mir das vorstellen, dass es gehen kann mit gewissen Technologien, die man vielleicht auch noch verbessern kann. Und meine Meinung ist natürlich, wenn es keiner anfängt, ja, wie soll man es denn dann entwickeln? Wo soll man denn gucken, wie man die Probleme löst? Also die Idee von der Meyerwerft, da mal einen Schritt weiter zu machen, finde ich ganz gut, finde ich super. Ob es das Ei des Kolumbus nachher sein wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ich meine, die Autos, wenn man mal in die Automobilindustrie schaut, die haben ja auch ihre Prototypen und ihre Konzeptstudien, und ohne die hätte es die nachfolgenden Generationen ja nicht gegeben. Also es ist super, super wichtig, dass das gemacht wird. Ich fand es super spannend.
Also
vielleicht sehen wir auch noch was ganz anderes.
Ja, ne? Na gut, am Ende haben sie auch geschrieben, also es würde natürlich reichen, um so eine klassische Mittelmeerroute abzudecken, aber sie haben auch geschrieben, selbst eine Transatlantik wäre damit möglich. Sie haben auch im Text, wenn man es dann genauer liest, natürlich auch, es gäbe auch eine Hybrid-Variante, wobei selbst die Nicht-Hybrid-Variante eben transatlantik-tauglich sein sollte. Aber da gebe ich dir recht, am Ende muss einer anfangen. Und ich glaube, wenn man mit so einem Statement rausgeht, ist es auch so ein bisschen, so der Ruf auch in die, sag ich mal, Fachwelt hinein, auch hier, wir könnten es, um auch die Konkurrenz vielleicht so ein bisschen mal, wie soll ich sagen, ein bisschen auf Abstand zu halten vielleicht, ne? Zu sagen, hier?
Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob, also ich glaube, wenn der Markt, aktuell ist der Zeitgeist so ein bisschen, geht wieder weg von dieser ganzen Umweltgeschichte, von diesem, da gibt es gerade so eine Gegenbewegung wie noch vor 5 Jahren, da hat jeder drauf geschaut, und jetzt gibt es halt so auch, ob das im normalen Leben oder im Automobilindustrie oder auch bei der Kreuzfahrt, ich glaube, momentan ist es so eine Gegenbewegung. Das ist ja immer so wellenförmig. Mal ist es wichtig, mal ist es nicht so wichtig, mal ist es normal und vernünftig. Und momentan, ja, und momentan, glaube ich, gibt es so eben so eine Gegenbewegung. Und ich glaube aber, dass es in Zukunft trotzdem wieder wichtiger werden wird, da ein bisschen bewusster mit den Ressourcen, die wir haben, umzugehen. Und was spricht gegen Segelschiffe? Warum denn auch nicht? Ja,
also absolut. Ja, aber ich stimme dir zu, und am Ende, sobald in den nächsten Jahren die ersten echten Neubauten im Sinne von neue Konzepte, und ich denke auch an die beiden neuen AIDA-Schiffe, an den Start gehen, ich glaube, da wird man sicherlich schon eine erste, ich sag mal, Tendenz vielleicht sehen, vielleicht, in welche Richtung es gehen könnte.
Ich meine, LNG war ja schon mal der nächste Schritt, das war der nächste Step, ja? Dass man die Schiffe mit LNG betreiben kann und alternativ, meine, die Motoren sind genau die gleichen, ob ich da LNG reinpacke oder Marinediesel, das ist den Motoren relativ bums. Aber dann der nächste Schritt könnte natürlich auch mal Wasserstoff sein, wo ich sage, im Großtechnischen ist das ein handelbares Medium. Warum denn nicht? Also ich glaube, da wird viel geforscht momentan, und irgendwann wird da irgendwann wird man sehen, in welche Richtung sich es bewegen wird. Ja?
Lassen wir uns überraschen.
Ja.
Und bis dahin, schönen Abend noch draußen.
Ja.
Bis dann. Bis dann, ciao.
Ciao.